Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den Israelsonntag steht im Buch des Propheten Jesaja im 62. Kapitel. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm: Ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen, sondern die es einsammeln, sollen es auch essen, den Herrn rühmen, und die ihn einbringen, sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Geht ein durch die Tore. Bereitet dem Volk den Weg. Machet Bahn, räumt die Steine hinweg. Richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein Heil kommt. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen heiliges Volk, Erlöste des Herrn, und dich wird man nennen gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Amen. Liebe Gemeinde, stellen wir uns drei unterschiedliche Szenen vor Augen. Die erste Szene spielt sich wenige Schritte entfernt hier vom Dom im Pergamonmuseum ab. Touristen stehen staunend vor den bläulich schimmernden Tonziegeln der sogenannten Prozessionsstraße. Durch den Sucher ihres Fotoapparates fokussieren die Menschen die eigentümlichen Tiergestalten und lassen sich durch ihre Audioguides erklären, dass es sich dabei um babylonische Göttergestalten handelt. Der Löwe steht für die Göttin Ishtar, das schlangenartige Mischwesen für Marduk, den Stadtgott Babylons. Auf den Mauern der Prozessionsstraße stehen die Worte Nebukadnezars des Zweiten: Möget ihr Götter fröhlich wandeln auf diesem Weg. Früher, so erfährt man im Reiseführer, betete man zu Marduk um Fruchtbarkeit oder um ein ewiges Leben. Das ist lange her. Jetzt die zweite Szene. Sie spielt auch vor einer antiken Kulisse mitten in der Altstadt Jerusalems. Wieder sehen wir eine Menge Touristen, die mit ihren Fotoapparaten auf der Suche nach Motiven sind. Und sie richten ihre Objektive irgendwann mit Sicherheit auf die Klagemauer. Ihre Motive sind höchst lebendige Menschen, die vor der Mauer stehen mit ihren Gebetsriemen an den Armen und Gebetskapseln vor der Stirn, und sie nehmen die eigentümlichen rhythmischen Bewegungen in den Blick. Und zwischendrin auch Menschen in normaler Kleidung, die einen kleinen Zettel zwischen die Mauerritzen stecken. Manche der Touristen werden dieses Motiv in der gleichen Haltung fotografieren wie die Touristen im Pergamonmuseum, die Tiergestalten im Museum. Im Grunde als etwas Exotisches, Interessantes, aber doch irgendwie Vergangenes. Was aber ihre Kamera nicht einfangen kann und was doch mit Händen zu greifen ist: die Menschen beten zu einem Gott, der schon zu Zeiten Ishtars und Marduks verehrt wurde und der nun über 2.500 Jahre später, anders als Ishtar und Marduk, immer noch verehrt wird. und dem sie ihre Anliegen, ihre Wünsche und Bitten immer noch anvertrauen, weil sie glauben, dass er immer noch lebendig ist. Und die dritte Szene. Sie spielt hier im Dom. Auch hier laufen tagsüber eine Menge Touristen durch. Sie richten ihre Kameras und Smartphones etwa auf die goldene Apostelschranke, auf die großen Statuen der Reformatoren dort oben oder auf die Herrschergestalten dort hinten. Sie nehmen den Hauch der Geschichte wahr, Preußentum und Kaisertum. Und manche blicken erstaunt auf, wenn dann mittags plötzlich um 12 Uhr die Orgel erklingt und sind dann noch erstaunter, wenn ein Pfarrer nach vorne tritt. Ist das eine historische Aufführung, eine Aufführung dessen, was hier früher einmal praktiziert wurde? Aber es wird tatsächlich eine Andacht gehalten und ein Gebet zu einem Gott gesprochen, so als sei er nicht vergangen, sondern als gäbe es ihn immer noch wirklich, so als ob all diese Zeichen, Bilder, Fenster und Symbole hier nicht bloß etwas Historisches bezeichnen, was früher einmal war, sondern etwas, was immer noch geglaubt wird, bis auf den heutigen Tag. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Diese Worte erklangen im Exil, als Israel in Babylon war, fern der Heimat, ohne Aussicht auf Rückkehr. Aber der Gott, den Israel anrief, blieb nicht stumm, sondern ließ sich auch erinnern. Noch in der Zeit, in der das Tor in Babylon gebaut wurde, wurde die Mauer Jerusalems wieder aufgebaut. Der Glaube an diesen Gott endete auch nicht, als Jerusalem von den Römern das dritte Mal inzwischen geschleift wurde und alle Tore der Stadt für Juden lange Zeit geschlossen wurden. Der Gott, den Israel verehrte, ließ sich erinnern, immer wieder, selbst dann noch, als die Erinnerung an ihn sogar noch aus den Heiligen Schriften mit Gewalt getilgt werden sollten. Immer wieder im Verlaufe der Christentumsgeschichte wurde das versucht, und zum Schluss während der Zeit des Nationalsozialismus sollte es endgültig erinnern, gelingen. Denn nicht selten wurde der Glaube an Jesus so interpretiert, als wäre nun der Gegengott gegen den Gott Israels auf den Plan getreten und als sei der Gott Israels, der Gott des Alten Testamentes, bloß ein dunkler, rachsüchtiger Götze, der nun endgültig überwunden sei. Und wie verkannte man damit, dass Jesus selbst sich zu diesem Gott Israels bekannte und sich nicht gegen ihn stellte, sondern sich mit ihm eins wusste und sagte: Ich und dieser Vater sind eins. Aber der Gott, den Israel verehrte, ließ sich nicht aus den eigenen Verheißungen vertreiben. Und mit ihm ließ sich auch Israel selbst nicht aus seinen Verheißungen treiben. Und gegen alle Wahrscheinlichkeit, durch unendliches Leid, durch Mord und Vernichtung hindurch, landete ihre Hoffnung nicht auf dem Friedhof der Geschichte. Nächstes Jahr in Jerusalem, lange Zeit muss dieser jüdische Ausruf für Außenstehende wie eine absurde, sinnentleerte Formel erschienen sein. Und doch wurde sie wahr für viele. Gott ließ sich an seine Verheißung erinnern. Und wenn wir heute durch Jerusalem gehen können, nicht wie durch ein Museum der Antike, sondern durch eine lebendige Stadt, in der auch jüdische Menschen leben und unter ihnen auch solche, die zu diesem lebendigen Gott Israels beten, so dürfen wir darin ein Zeichen für die Völker erkennen, wie es der Prophet Jesaja bekennt. Es ist ein Zeichen für die Völker, dass es einen lebendigen Gott gibt, der sich erinnern lässt und nicht schweigt. Und auch wir selbst säßen heute nicht in dieser historischen Kirche, wenn unser Gott stumm geblieben wäre. Wir beten zu einem Gott, von dem wir glauben, dass er nicht auf dem unendlich langen Weg durch die Geschichte hindurch irgendwann stehen blieb und auf der Strecke geblieben ist, bloß eine historische Erinnerung der Vergangenheit noch, sondern dass wir zu einem Gott beten, der den ganzen langen Weg durch die Geschichte mitgegangen ist und uns immer noch begleitet, jeden Tag in unserem Leben. Die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen, lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Geht ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, machet Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. So ruft es Jesaja in seiner Zeit. Und wenn wir diese Worte hören, sehen wir, dass das Ziel, das Jesaja vor Augen stand, aber auch noch nicht erreicht ist. Jerusalem ist kein Zeichen des Friedens. Es scheint so, als sei das ferner denn je. Wir erleben diese Stadt eher als ein Symbol des Krieges und der Konflikte. In den Toren Jerusalems erschallt der schreckliche Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern scheinbar unauflöslich. Ein Konflikt, der im Brennpunkt des Weltgeschehens steht und der über Krieg und Frieden in der ganzen Welt zu entscheiden scheint. Der Aufruf Jesajas vor 2500 Jahren ist damals wie heute so dringlich und nötig wie je, dass wir Gott erinnern, dass wir diese Welt in der Verheißung Gottes halten. Und vielleicht ist das die Aufgabe des Glaubens, die uns verbinden könnte, sogar über die Grenzen der Religionen hinweg, dass wir eine Gemeinschaft derer bilden, die diese Welt in der Verheißung Gottes halten, die Gott für diese Welt erinnern. Und vielleicht ist diese Gemeinschaft über alle Differenzen der Religionen, die es ja tatsächlich gibt und die nicht zu leugnen sind, dennoch so wichtig in diesen Zeiten, in denen die Religion scheinbar nur eine Quelle der Gewalt ist. Machet Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Unsere Welt, die Wirklichkeit unseres Lebens in der Hoffnung halten und Zeichen setzen. Ein Zeichen der Verheißung. Gerade in der Gegenwart scheint es ja so, als würden die Zeichen des Unheils über uns mehr denn je einbrechen, als sei eine Dynamik des Unheils unterwegs, die sich kaum noch einholen lässt und manch einer resigniert. Die Kriege in der Welt, die Flüchtlingsproblematik, die uns tagtäglich beschäftigt und das Klima, das uns zu schaffen macht. Ist die Dynamik des Unheils überhaupt noch aufzuhalten? Manchmal scheint es so, als hätten wir schon aufgegeben und würden uns nur noch in unser Schicksal fügen. Glauben heißt, diese Welt in der Verheißung zu halten, Gott zu erinnern. Und das beginnt jeden Tag bei dem Menschen, der an meiner Seite steht. Den Menschen neben mir in der Verheißung halten, den ich manchmal ja aufgebe, in seinen Reaktionen und Verhaltensmustern oft schwer erträglich, und ihn dennoch in der Verheißung halten, die Türen zu ihm öffnen immer wieder. Zeichen setzen, die er versteht als Zeichen der Versöhnung. Auch den Menschen, der mir fern und fremd ist, in der Verheißung halten. Steine wegräumen, Wege freiräumen. Auch die Situation in der Gesellschaft der Gegenwart, die Konflikte, das Auseinanderdriften, die Probleme in ein gutes Licht der Verheißung stellen. Es braucht Menschen, die Hoffnung geben, in Zeiten, in denen es eng wird. Mich selbst in der Hoffnung halten, den eigenen Weg in der Hoffnung halten, der manchmal so schwer und eng wird und scheinbar mich in Sackgassen geführt hat, aus denen ich mich kaum noch befreien kann, festgelegt. Wird sich da noch einmal etwas ändern? Mich selbst in der Verheißung halten, jeden Tag die Wirklichkeit des eigenen Lebens, des kleinen Lebens in den großen Horizont der Hoffnung Gottes stellen. Die Realität, so wie wir sie erleben, nicht dem Zyniker in mir und den Zynikern in dieser Gesellschaft anheimgeben, nicht den Wölfen, die ohne Hoffnung sind, sondern der Verheißung, Gott übergeben, ihn erinnern. So wird man mit allen Menschen guten Willens zum Bewohner Jerusalems, eines Jerusalems, das noch in der Vergangenheit von der Zukunft lebt, das aber vielleicht einmal Wirklichkeit wird, nicht nur in unseren Herzen. Hoffentlich fühlen wir dann, dass wir in ein großes Ganzes eingebettet sind und dass wir zu den vielen Fronten gehören, die über die ganze Welt verstreut sind, schrieb die Jüdin Etty Hillesum in ihr Tagebuch. Sie sah ihren persönlichen Kampf um ihren Glauben an die Verheißung und an Gott angesichts des Wahnsinns der Judenvernichtung als eine Front im Kampf des Menschen für eine Welt, die in der Hoffnung bleibt, weil Gott in uns als der Lebendige durch die Zeiten unseres Lebens hindurch, als der Lebendige überlebt. Siehe, dein Heil kommt, heißt es bei Jesaja. Wenn Christen die Worte hören, dann werden sie an Jesus denken, der ihnen die Tür zu der Stadt Jerusalem geöffnet hat. Wir dürfen am Glauben an ihn die Gewissheit haben, dass in ihm auch Heil und Frieden schon Wirklichkeit geworden sind und wir dieser Spur folgen dürfen. Und wir werden uns durch und mit Israel erinnern lassen, dass noch etwas aussteht, etwas, auf das wir gemeinsam warten dürfen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.